Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ja, ich spreche heute mit der Neurobiologin und Wissenschaftsautorin Nicole Strüber aus Bremen. Sie arbeitet seit vielen Jahren, man muss schon fast sagen Jahrzehnten, zu dem Thema der neurobiologischen Grundlagen von kindlicher Entwicklung. Also es geht sehr viel um die Frage, welche kindlichen Voraussetzungen brauchen wir eigentlich für eine gesunde Gehirnentwicklung und umgekehrt, welche Grundlagen unseres Gehirns beeinflussen eigentlich Kindheit und das kindliche Erleben. Und das ist ein Thema, das sie seit vielen Jahren bewegt. Dazu hat sie geforscht. Sie hat lange in Bremen dazu Grundlagenforschung gemacht, am Institut von Gerd Roth, dem bekannten Hirnforscher, auch gearbeitet, der im letzten Jahr, glaube ich, plötzlich verstorben ist. Aber sie setzt eben auch ein bisschen die Tradition dieser Arbeiten fort. Und wir wollen heute ein wenig über einen Teilaspekt dieser Arbeiten sprechen. Das ist vor allen Dingen die Frage, welche Rolle spielen die Hormone in der frühen Bindungsentwicklung? Also die Hormone der Bindung, das ist unser Titel dieses Podcastes. Und da wollen wir uns vor allen Dingen anschauen, was brauchen wir da an hormonellen Voraussetzungen, damit Bindung gelingt. Nicht nur zwischen Eltern und Kindern, sondern eben auch zwischen erwachsenen Menschen in Paarbeziehungen. Herzlich willkommen, Nicole. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf dieses komplexe, aber wirklich spannende Thema.
Ja, danke, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein und bin ganz gespannt auf deine Fragen.
Ja, und die erste Frage ist erstmal immer, so starte ich gerne auch ganz persönlich, was hat dich eigentlich bewogen, diese doch sehr unterschiedlichen Themenfelder, auf der einen Seite Neurobiologie und Gehirnforschung, Themen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja sehr publik geworden sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Entwicklungspsychologie, die Entwicklung der frühen Kindheit zusammenzubringen. Wie ist das so bei dir entstanden?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass diese Bereiche, also Psychologie und Neurobiologie, für mich nie so richtig getrennt waren. Und das wiederum hat auch mit dem zweiten Teil einer Frage, also wie das eigentlich entstanden ist, dieses Interesse zu tun. Also das fing eigentlich an, also wenn ich so meine Vergangenheit zurückblicke, ne, wann hat mich das erste Mal interessiert, dann kann ich ganz weit zurückgehen in meine Kindheit. Da war das nämlich so, dass mein Vater Angstzustände hatte. Und die haben ihn auch daran gehindert, einige Sachen zu tun. So, ne? Also das hat sein Autofahren betroffen, das hat auch Fahrstühle oder Feiern oder so. Ne? Das hat sich auf viele Lebensbereiche ausgedehnt. Und ich habe dann als Kind gefragt, was hat er denn? Und was ist das? Warum ist er so? Und dann wurde mir immer gesagt, ja, der hat was mit dem Kopf. Und dann habe ich gefragt, so, und woher kommt das? Und dann wurde mir gesagt, ja, das hat was mit dem Krieg zu tun. Er war als Kind im Krieg, wurde er traumatisiert. So. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was macht denn der Krieg mit dem Kopf? So, ne? Und das war so meine ursprüngliche Frage. Also ich habe mich seitdem eigentlich immer dafür interessiert, was Erfahrungen mit dem Gehirn, also mit dem Kopf, mit dem Gehirn machen. Warum werden Menschen so, wie sie sind? Warum entwickeln wir unterschiedliche Persönlichkeiten? Warum entwickeln manche Menschen psychische Erkrankungen? Das sind alles so Fragen, die mich schon sehr, sehr lange interessiert haben. Und diesen Fragestellungen habe ich nie zwischen Neurobiologie und Psychologie differenziert, sondern das war immer eine Sache. Irgendwas ist im Gehirn und das bringt psychische Erkrankungen zum Beispiel hervor, so, ne? Und Erfahrungen beeinflussen das. Und entsprechend habe ich mich in meiner Dissertation damit beschäftigt, eben halt mit dem Einfluss früher Erfahrungen für die Hirnentwicklung und die Entstehung psychischer Erkrankungen, habe aber auch da nicht differenziert zwischen Neurobiologie und Psychologie, sondern habe das eben halt so als eine große Sache angeschaut.
Ja, interessant. Also es ist immer wieder spannend, so ein bisschen auch den biografischen Background so anzuschauen, warum jemand so eine Passion entwickelt. Da kann man ja bei dir durchaus von sprechen,
Ja.
dass so ein Ding ist, was dich wirklich umtreibt. Du hast ja auch diverse Bücher jetzt auch zu diesem Thema schon verfasst. Und ich hatte immer das Gefühl, da hängt auch viel Herzblut drin. Ich verstehe es jetzt noch ein bisschen besser. Also aus gerade erklärt hast. Ja, also lass uns ein bisschen mehr über dieses Thema der Hormone jetzt sprechen. Hormone begleiten uns ja in unserem Alltag. Wir werden medial ja mittlerweile auch immer wieder aufgegriffen. Jeder, auch Laien, kommen mit diesem Thema über die eine oder andere Ebene in Kontakt. Bei einer Frau ist es das Östrogen, das Hormon, das den Menstruationszyklus steuert und auch sehr verbunden ist mit dem Thema der Fruchtbarkeit. Der Gegenspieler beim Mann, ein Stück weit das Testosteron für den Spermienentwicklung so bedeutungsvoll, gleichzeitig aber auch immer wieder genannt in Zusammenhang mit typisch männlichen Verhaltensformen, dominant aggressivem Auftreten, typische Männlichkeitsmerkmale werden so als Testosteronschwanger dann beschrieben in den Medien und so. Also da sind auch, ich sag mal, gewisse Mythen so unterwegs, die auch immer wieder so hervorgerufen werden, wo Hormone auf einmal bestimmte besondere Attribute sozusagen erzeugen. Und das sind ja nur zwei Beispiele, die wir jetzt haben für die vielen Hormone, die wir kennen. Es sind ja roundabout 100 etwa, die man so differenziert hat, so viel mir das bekannt ist. Ja, und deswegen, bevor wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen in die Verbindung von Hormonen und Bindungsentwicklung, gib uns doch mal als Neurobiologin mal eine kleine Ersterklärung. Was sind Hormone? Wie funktionieren die? Warum sind sie so bedeutungsvoll?
Das in wenigen Minuten, das ist eine Herausforderung. Ja, also man kann grundsätzlich vielleicht zusammenfassen, dass Hormone halt Signalstoffe sind, also Botenstoffe, die von speziellen Zellen produziert werden und die dann in den Körperkreislauf gegeben werden und dort eben halt ja, bestimmte Funktionen haben und die unsere verschiedenen Körperfunktionen regulieren. Ja, ich kann das am Beispiel verdeutlichen. Also wenn das Gehirn zum Beispiel irgendeine Gefahr entdeckt, also das macht die Amygdala zum Beispiel, die registriert Gefahren. Das kann dann zum Beispiel eine Spinne sein, eine große Spinne oder eine Schlange oder ein Abgrund oder irgendwie sowas. Wenn die Amygdala so eine Gefahr registriert, dann aktiviert sie unter anderem den Hypothalamus. Das ist so eine Schaltzentrale. Und der Hypothalamus, der führt dann dazu, dass Hormone ausgeschüttet werden. So eine ganze Reihe von Hormonen. Und diese Hormone, die passen uns dann daran an, dass wir jetzt überleben müssen, dass wir wachsam sind, dass wir auch ja, dass auch unsere Körperfunktionen so sind, dass wir Gefahren überleben können, ne? Dass wir zum Beispiel schnell von der Schlange zurück vor der Schlange zurückspringen können und so, ne? Also das machen diese Hormone, die machen uns eben halt oder versetzen uns in die Fähigkeit, dass wir mit der Gefahr umgehen können. Und ja, es gibt ganz unterschiedliche Hormone. Deshalb, also du hast auch nach der Wirkung gefragt, ne, oder nach der Art der Wirkung. Da gibt es ganz unterschiedliche auch Klassen von Hormonen, die ganz unterschiedlich wirken. Was aber diesen Hormonen gemeinsam ist, ist, dass sie immer an eine Bindungsstelle binden müssen, an einen Rezeptor. Also es bringt nichts, wenn sie einfach im Blut rumgeistern. Sie müssen immer binden, um zu wirken. Und ja, einige Hormone, also eine Klasse von Hormonen zum Beispiel, die binden an Bindungsstellen in der Membran von Zellen und lösen dann irgendwelche Signalkaskaden aus, aktivieren Enzyme und sowas. Und ja, andere Hormone, die sind dann fettlöslich und die gehen dann durch die Membran durch und binden sie an Rezeptorproteine irgendwo im Inneren der Zelle und gehen dann zusammen mit denen in den Zellkern rein und da beeinflussen sie dann die Transkription der Gene, also beeinflussen das Ablesen der DNA und den Bau von Proteinen, also weiteren Proteinen, die für unseren Stoffwechsel wichtig ist, sind oder für unsere Entzündungsreaktionen und so weiter. Ne? Also so wirken Hormone und beeinflussen eben halt damit ganz viele Körperfunktionen, also unseren Wasserhaushalt, unsere Nahrungsaufnahme, unseren Zuckerstoffwechsel, unsere Fortpflanzung aber auch und eben halt auch elterliche Fürsorge, unsere Fortpflanzungsbereitschaft und was auch immer, ne? Also all das wird eben halt durch Hormone dann beeinflusst.
Ja, daran hören wir schon, wie vielfältig das einerseits ist, aber ich finde eben sehr spannend, auf der einen Seite diese Produktionsstätte der Hormone, wie du sagst, ein Hypothalamus, da wird es eben erzeugt an einer Stelle jetzt zum Beispiel. Und dann gibt es eben diese Empfängerstation. Und wenn wir jetzt mal einen Stoff, wegen des Adrenalin, da haben wir ja quasi, gerade bei allen Stressreaktionen, Angstreaktionen, passiert ja eine ganz starke Auslösung von diesem Stoff. Wie sieht es damit eigentlich aus, wenn zum Beispiel ich Angst bekomme und dann schlägt mein Herz zum Beispiel ganz, ganz schnell? Ist da auch sozusagen so eine hormonelle Datenautobahn sozusagen unterwegs, dass quasi die Hormone zum Beispiel das Herz auch direkt ansprechen? Gibt es da Rezeptoren zum Beispiel für diese Hormone dann, die dann dem Herz auch mitteilen, pass mal auf, jetzt ist hier gerade sozusagen auch hier was los und beginn mal sozusagen in eine andere Verfassung zu kommen. Ist das so? Kann man sich das so
Genau,
vorstellen?
das kann man so sagen, ne? Also also das sind teilweise dann Hormone, die ins Blut freigegeben werden. Das läuft aber teilweise dann auch über Nervenzellfortsätze sozusagen, ne? Also das ist immer so eine konzertierte Aktion, die dann da stattfindet. Aber grundsätzlich ist das so, dass dadurch eben halt Herzfrequenz und sowas gesteuert wird. Also es gibt ja im autonomen Nervensystem, gibt es ja eben halt diese beiden zwei Äste auch, ne? Und den Sympathikus und den Parasympathikus. Und es ist immer bei vielem, was wir tun in unserem Alltag, wenn wir uns eben halt so durch unseren Alltag bewegen, ist das immer eine Einstellung auf eine erhöhte Leistungsbereitschaft oder eben halt eine Einstellung auf Ruhe. Und das wird eben halt ganz fein entsprechend unserer Anforderungen gesteuert. Also sobald eine hohe Anforderung kommt, geht die Herzfrequenz hoch. So, ne? Und wenn das Gehirn eben halt irgendwas entdeckt, was eine hohe Anforderung ist, also das kann die Spinne sein, das kann aber auch eine Menschenmenge sein, durch die wir durchgehen müssen oder vor denen wir reden müssen, dann wird automatisch eben halt der Hypothalamus angesteuert und der führt dann eben halt im Gehirn zu der Ausschüttung von Noradrenalin, führt aber auch zu der Ausschüttung von Stresshormonen und ja, und stellt uns somit dann auf die Situation ein.
Okay, was mich immer interessiert und auch nochmal bei der Durchsicht des Materials, ist auch die Frage der Geschwindigkeit. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich Stress kriege oder ich erschrecke mich vor etwas, dann geht das ja blitzschnell. Das ist ja Millisekunde. Ich versuche mir das immer vorzustellen, wie diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, warum das eigentlich so wahnsinnig schnell wirkt. Oder ist es nur ein zweiter oder dritter Kanal von Vermittlung, die sozusagen noch begleitet ist von anderen Datenübertragungen? Also gibt es, ne, wie erklärt sich die Neurobiologie eigentlich diese Geschwindigkeit, mit der unser Organismus sich ja extrem schnell anpasst an schwierige Voraussetzungen?
Ja, also gerade diese so ganz kurzen, ganz schnellen Reaktionen, die werden dann eher gesteuert auch durch den Vagus, ne, der eben halt in zum Beispiel die Herzfrequenzregulation eingreift, ne, und da wird dann entweder dessen Aktivität zurückgenommen oder eben also entweder wird der Vagus, das ist der Hauptnerv unseres parasympathischen Nervensystems, und der wird eben halt neuronal angesteuert und der kann eben halt aktiv sein, dann bringt er eben halt das System zur Ruhe. So, dann senkt er die Herzfrequenz oder seine Aktivität wird zurückgenommen, dann wird die Herzfrequenz wieder schneller. So, ne? Also das ist sozusagen die jetzt ganz grob eben halt, ne, diese Funktion. Also da gibt es ja noch viele weitere Feinheiten, ne, über die man reden könnte, aber das ist sozusagen eine ganz schnelle Reaktion. Und diese hormonellen Wirkungen, also gerade bei Stress reden wir auch oft über den Stoff Cortisol, so, ne? Die setzen dann etwas später ein. Also bei Cortisol ist es zum Beispiel, dass Cortisol in so einem Moment, wenn da mal eben eine Spinne ist und ich springe weg, dann wird mein sympathisches Nervensystem also ein bisschen höher aktiv sein, also der Gegenspieler vom Vagus, und meine Herzfrequenz wird hochgehen, aber Cortisol wird da wahrscheinlich noch gar keine Rolle spielen. So, ne? Dann das Cortisol, das wird über eine Kaskade verschiedener Stoffe wird das freigesetzt, also da wird im Hypothalamus ein Stoff freigesetzt, dann wird in der Hypophyse ein Stoff freigesetzt aufgrund dessen, und das führt dann wiederum dazu, dass durch die Nebennieren eben halt das Cortisol ausgeschüttet wird. Und bis das Cortisol ausgeschüttet wird, dauert es, und bis es dann an seine Rezeptoren in der Membran oder auch vor allem im Zellkern von Zellen bindet, dauert das. So, ne? Und das können ein paar Minuten sein. Das kann aber auch, gerade wenn es um die Wirkungen geht, die Cortisol jetzt im Zellkern ausübt, sind einige Wirkungen des Cortisols aber auch sehr verzögert und können auch Stunden nach der Aktivierung erst auftreten.
Das ist interessant, weil das ist ja genau das, was mich so interessierte. Man könnte sagen, es gibt quasi so eine Art, so eine Speed-Redaktion, die neuronal so wahrscheinlich eher organisiert wird. Die geht also über Nervenfasern und wird die ganz schnell angesteuert. Und dann die hormonelle Wirkweise ist so ein bisschen verzögert hinterher, könnte man sagen. Das ist vielleicht die gründlichere Nachbearbeitung auf der biochemischen Ebene. So stelle ich es mir vielleicht vor, aber so habe ich dich auch verstanden.
Ja, das kann man vielleicht schon so sagen. Also ich finde das beim Stress auch immer, kann man das immer ganz gut an so einem Vortrag verdeutlichen, ne? Also wenn ich jetzt einen Vortrag habe, meinetwegen auf einer größeren Bühne oder so, also wo ich irgendwie aufgeregt bin, also das ist ein ganz zentrales Paradigma der Stressforschung, ne? Also diese Vorträge vor einem Publikum. Und also wenn ich da auf der Bühne stehe, dann bin ich ja erst aufgeregt und meine Herzfrequenz ist hoch und ich bin so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen zappelig oder so, ne? Und dann, das ist so diese schnelle Stressreaktion, diese Fight-Flight-Reaktion, die durch das sympathische Nervensystem vor allem getragen wird. Und wenn dann das Cortisol auf den Plan kommt, wenn ich dann Cortisol freisetze, dann hilft mir dieses Cortisol auch sehr, eben halt diesen Stress wirklich differenziert zu bewältigen. Also dann wird mein Gehirn mit Energie versorgt. Es arbeitet alles gut zusammen im Gehirn. Und gleichzeitig wird diese schnelle Stressreaktion, die wird abgestellt. Und das Cortisol hemmt sich auch selbst. So, ne? So dass dann diese Stresswahrnehmung tendenziell runtergeht. Und ich nicht mehr so zappelig und nervös bin, sondern eben halt wirklich dann auch im Hier und Jetzt bin und abliefern kann.
Das ist ja auch nochmal spannend. Wir werden vielleicht später nochmal genauer damit uns befassen, wenn wir mehr auf die Bindungsabbrüche und Trennungen eingehen. Aber das ist ja quasi wie, da ist nicht nur ein Bad Guy, sag ich jetzt mal, der ein negatives Hormon, das jetzt quasi nur für die bösen Dinge zuständig ist, sondern jetzt im Beispiel Cortisol. Das Cortisol hat sowohl eine stressauslösende und gleichzeitig eine regulative Wirkung. Also es geht nicht wieder runter. Also das finde ich
Ja.
ganz interessant, dass du das so sagst. Aber was ja deutlich wird an dem, was du auch beschreibst, ist, dass die Hormone ja einerseits eben eine ganz explizite körperliche Wirkung haben. Eine haben wir jetzt gerade genannt, die Herzauslösung, also die Herzfrequenz, die sich verändert und erhöht, die Muskelspannung, die vielleicht auch ansteigt. Das sind ja der Blutdruck als solches. Das sind physiologische Parameter, aber eben es scheint ja darüber hinaus auch eben das Verhalten als Ganzes und auch die psychische Befindlichkeit im engsten Sinne auch von den Hormonen bestimmt zu werden. Also irgendwo ja so eine Art Wurzel unterhalb von den psychischen und körperlichen Funktionen. Ist das so? Und wie kann man das, was hat man da so rausgefunden über diesen Zusammenhang, also über die Psychosomatik?
Ja, hier kann ich auch so ähnlich argumentieren wie vorhin schon. Also ich sehe diese Unterscheidung zwischen Körper und Psyche gar nicht so zentral, ne? Also das ist eben halt die Frage, ne? Müssen wir zwischen diesen beiden oder müssen wir in der Beschreibung der Vorgänge in unserem Körper unterscheiden zwischen Körper und Psyche, ne? Oder also wie es eben halt auch der Dualismus nahelegt, oder handelt es sich um ein und dasselbe, also um ja den gleichen Vorgang, der vielleicht nur aus einer unterschiedlichen Perspektive jeweils betrachtet wird? Das biopsychosoziale Modell zum Beispiel beschreibt, dass das eben halt. Also dass Körper und Psyche sozusagen eine Einheit bilden und dass das, was wir als psychisch erleben, dass das eine Betrachtung der Vorgänge von innen oder dass das widerspiegelt, ne? Also eine Betrachtung der Vorgänge in unserem Körper von innen, also als würde man sich, ne, ein Bild von der einen Seite aus anschauen. Wir fühlen etwas, wir fühlen unsere Erregung, ne? Also wir nehmen es sozusagen wahr, was da stattfindet. Und dass das, was wir so als Körper bezeichnen, als körperliche physiologische Parameter, dass das ist, was man messen kann, was man sieht, wenn man das von der anderen Seite aus betrachtet, wenn man das Bild von der anderen Seite aus betrachtet, ne, dann misst man eine bestimmte Herzfrequenz, einen erhöhten Blutdruck, eine bestimmte Gehirnaktivität. Aber letztendlich ist das der gleiche Vorgang. So, ne? Der gleiche Vorgang, den man da anschaut. Und also alles, was in uns geschieht, ist einerseits mit biologischen oder ist mit biologischen und psychischen Prozessen gleichzeitig sozusagen verbunden. Und das findet auch noch unter bestimmten sozialen Rahmenbedingungen statt. Also deshalb biopsychosozial. So, ne? Und genau, und deshalb, du hast den Begriff der Psychosomatik auch genannt. Wenn man also von einem solchen Modell ausgeht, dann ist dieser Begriff der Psychosomatik eigentlich obsolet. So, ne? Dann muss man nicht davon sprechen, dass die Psyche den Körper beeinflusst oder auch meinetwegen der Körper die Psyche oder so, sondern dann sind das einfach, dann ist das eine Einheit. Ne? Also ich habe ein autoregulatives Problem, also mein Körper kommt mit irgendwas nicht klar. Also zum Beispiel ist meine Amygdala überreaktiv oder ich schütte von irgendwelchen Stoffen zu viel aus oder so. Und ich nehme das einerseits eben halt als Depression oder Angst wahr und andererseits habe ich Bauchschmerzen. So, ne? Also das ist sozusagen dann die Erkrankung in diesem Sinne. Aber du hast natürlich recht, ne? Also wenn Hormone ausgeschüttet werden, dann stellt das eben halt ja ganz viele Parameter in unserem Körper und in unserem Gehirn ein. Also, ne? Wenn eine Gefahr da ist, dann wird eben halt durch die Hormone sichergestellt, dass jede Zelle etwas davon mitbekommt, dass jetzt gerade Leistungsbereitschaft angesagt ist. Und das sind einerseits die Zellen, die jetzt irgendwie unsere Herzfrequenz steuern, aber es sind andererseits eben halt die Zellen, die unsere Gefühle hervorbringen. So, ne? Also da hast du schon recht, dass die Hormone da eben halt als Wurzel sozusagen ja, wichtig sind. Und gleichzeitig, Entschuldigung, eine kleine Schleife, gleichzeitig, wenn wir eben halt ein zu viel oder ein zu wenig an bestimmten Hormonen haben, dann äußert sich das eben halt dann auch einerseits in Gefühlen, ne? Also zu viel Angst, zu viel Depressionen, und gleichzeitig eben halt auch in körperlichen Parametern.
Ja, und du sagst das so selbstverständlich, also was du hier gerade, also diese ganzheitliche Perspektive, aber das ist ja in der Biomedizin nicht unbedingt die übliche
Nee.
Fassung. Da ist es quasi eine Einbahnstraße, da sind Hormone in die eine Richtung, die dann bestimmte Gehirn- oder auch psychische Funktionen hervorbringen. Aber diese Art von Wechselseitigkeit der verschiedenen Bereiche, also diese untrennbare Ganzheit, die ist ja in diesem mechanistischen Modell so oft nicht gesehen. Vielleicht können wir da nachher noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das führt ja dann zu ganz eigenartigen, ja, fast schon ja, skurrilen Ideen auch, eben zum Beispiel nach einer rein stofflichen Orientierung, wo man dann bestimmte Verhaltensweise zum Beispiel durch Gaben von Hormonen versucht hervorzubringen. Aber das werden wir gleich im Kontext der Bindung noch mal ein bisschen genauer. Ja, lass uns doch jetzt mal den Blick werfen zu den Hormonen im Kontext zu den allerfrühesten Beziehungen, die wir haben. Also die ersten Beziehungen zu unseren Müttern und Vätern oder anderen wichtigen Bezugspersonen. Wir wissen das ja jetzt seit gut 50 Jahren durch die Forschung von Joan Bowlby und seiner Kollegin Mary Ainsworth. Die beiden haben das ja begründet, diesen Forschungszweig der Bindungstheorie und Bindungsforschung ist seitdem eigentlich ein Gemeinplatz geworden. Das ist auf der weltweit wird es ja getan und wir wissen mittlerweile ganz klar, dass die tragfähige, stabile erste Beziehung im Prinzip ja das A und O so ist für die psychisch gesunde Entwicklung des Kindes. Und man kann sagen, ganz viel, was wir später so als reife, gestandene Persönlichkeiten hervorbringen, ein gesundes Selbstwert erleben, Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Weltoffenheit, all das, was wir im Prinzip am besten und gerne hätten, ist sehr, sehr eng verbunden mit einer stabilen Beziehungserfahrung in dieser frühen Zeit. Was mich jetzt in unserem Gespräch jetzt interessiert, ist, hat diese frühe menschliche Bindungsentwicklung eigentlich mit Hormonen zu tun? Was weiß die Neurobiologie mittlerweile darüber? Welche Bedeutung haben Hormone, was die frühe Bindungsbeziehung angeht?
Na, da muss ich jetzt ein paar Sachen rauspicken. Könnte ich
Genau,
ganz
ein großes
lange
Thema.
drüber, genau, könnte ich ganz lange drüber reden. Ja, also das ist schon eben halt so, dass sobald jetzt das Kind auf die Welt kommt und den Eltern, ich sage jetzt einfach mal den Eltern, ne, also auf die Brust gelegt wird, dann werden eben halt Stoffe ausgeschüttet, die eben halt die Bindung in Gang setzen, so, ne, oder erleichtern. Also da ist eben halt allen voran das Oxytocin so, ne, zu benennen. Das wird eben halt dann ausgeschüttet und hemmt zum Beispiel die Stresshormonfreisetzung bei beiden. Also beim Kind und auch bei den Eltern. Also es wurde sowohl für die Mutter als auch für den Vater gezeigt. Und es hemmt aber nicht nur die Stresshormonfreisetzung, sondern es fördert zum Beispiel auch die Motivation, sich aufeinander einzulassen. Und es fördert auch oder es aktiviert auch das Belohnungssystem im Gehirn, sodass schon recht bald damit angefangen wird, dass das Gegenüber, dass der andere Mensch mit Belohnung assoziiert wird, mit einem schönen Gefühl. Es ist schön, mit dieser Person zusammen zu sein, verbunden mit einer Ausschüttung von Dopamin und Endorphinen. Und es wird dann abgespeichert, ja, das ist schön, so, ne? Das ist meine Person, an die bin ich gebunden. Das wird so ganz langsam, wird das dann eben halt immer fester abgespeichert. Ja, das passiert eben halt im frühen Miteinander, wird dieses Oxytocin ausgeschüttet und bildet darüber dann die Grundlage für diesen Aufbau der Bindung.
Also wenn wir uns jetzt nochmal das ganz konkret vorstellen, da ist jetzt das Kind, das kommt auf die Welt, liegt im besten Fall eine ganze Weile auf dem Bauch der Mutter, darf sich erstmal so einfinden, da gibt es Blickkontakt, da gibt es Hautkontakt, da gibt es im besten Falle auch eine Stillverbindung, eine Stillbeziehung kann aufgenommen, wenn das Baby saugt an der mütterlichen Brust. Da scheinen jetzt ja ganze Kaskaden regelrecht loszugehen. Wie ist das so? Da ist dann wie so eine Art ansteckender Gesundheitskreislauf, nenne ich das immer so ganz gerne, der da in Gang kommt. Magst du uns ein bisschen mal erzählen, wie das so hin und her schwingt zwischen, in diesem Fall, Mutter und Kind wahrscheinlich erstmal zuerst?
Genau, das ist am Beispiel von Mutter und Kind immer auch ganz gut zu erklären und das auch viel mehr erforscht als in der Vater-Kind-Beziehung. Aber du hast das schon gut beschrieben, ne, mit deinen Kaskaden. Also ich rede auch immer ganz viel von Kaskaden, also jetzt nicht von einem einzelnen Einfluss, sondern von Kaskaden. Ich rede auch immer gerne von Engelskreisen und Teufelskreisen, ne? Also wenn da eben halt dieses Oxytocin ausgeschüttet wird im Miteinander, ne, weil eben halt das Kind gestillt wird oder einfach auch, wenn es nicht klappt mit dem Stillen, wenn Hautkontakt stattfindet, ne, und beide so eng beieinander sind, dann wird eben halt Oxytocin ausgeschüttet und das Oxytocin, das hat eben halt die Funktion, die ich eben schon angedeutet habe. Also es senkt bei beiden eben halt die Stresshormonfreisetzung. Dadurch werden beide ruhiger, können sich mehr einlassen auf die Beziehungen. Gleichzeitig fördert Oxytocin, wie ich schon gesagt habe, die Motivation, sich auf den anderen einzulassen, ne? Also es fördert sozusagen die soziale Motivation, ne? Also die Mutter kann sich besser in das Kind einfühlen, das Kind sucht tendenziell eher die Nähe und dadurch entstehen eben halt ja dann Engelskreise, ne? Also das Kind zeigt eben halt, was es braucht, sucht die Nähe, die Mutter oder die Eltern lassen sich eben halt, fühlen sich in das Kind ein, reagieren prompt, das Kind erlebt, dass seine Signale gehört werden, es erlebt eine Selbstwirksamkeit, zeigt das eben halt, also durch sein Verhalten, Anschmiegsamkeit, ne, Blickkontakt, zeigt es das eben halt, die Eltern ja erleben eben halt, dass sie es richtig gemacht haben und fühlen sich bestätigt und sind weiterhin motiviert, sich in das Kind einzufühlen. Ne? Das ist ein Engelskreis, der dann entstehen kann, wenn das mit der Oxytocin-Freisetzung also eben halt am Anfang klappt.
Man könnte ja eigentlich sagen, wenn ich mal kurz einhaken darf, dass im Prinzip die Beziehung, die dort gelingt, da kommen also zwei in Abstimmung, die beiden finden sich und matcht, wenn man so will, das klickt miteinander. Das macht im Prinzip dann eine verstärkte Ausschüttung dieses Hormons. Und das Hormon selbst macht dann ja eine ganze Reihe von physiologischen und verhaltensmäßigen Wirkungen. Also zum Beispiel Hautdurchblutung ist zum Beispiel deutlich besser, die werden warm, kuscheliger im weitesten Sinne des Wortes, und das wiederum vereinfacht wie so eine Art Schmierstoff dann auch die Beziehungsabläufe. Also es ist so ein ständiger Sog in eine gute Richtung, könnte man sagen, ne?
Ganz, ganz genau. Also ich sage immer, Miteinander fördert Miteinander. Ne? Also über dieses Oxytocin. Ne? Also das Miteinander, das fördert die Oxytocin-Freisetzung und die Oxytocin-Freisetzung fördert wiederum die Bereitschaft, die Motivation zum Miteinander und das wiederum die Oxytocin-Freisetzung, sodass man hier in so einer Bubble des Miteinanders ne? Oder Sog, wie du gesagt hast, gehalten wird. So, ne? Ja.
Welche Rolle spielt denn da jetzt eigentlich die subjektive Dimension? Weil es wird ja immer mal wieder im Zusammenhang mit den Forschungen zum Beispiel die Bedeutung der Körperberührung auch sehr hervorgerufen und herausgestrichen. Also Körperkontakt, Massagen aller Art, das ist eine tolle Sache. Babymassage, frühe Berührung, Hautkontakt direkt nach der Geburt. Und in unserer Arbeit, auch in meinem Arbeitsfeld der Eltern-Baby-Therapie, beobachten wir, dass die Wirkung der Körperlichkeit ja nicht per se gegeben ist, sondern wir sehen, dass eine Berührung sehr mechanisch sein kann. Also man kann mit jemandem zusammen sein, wie zwei Erwachsene, die beieinander liegen und da passiert gar nichts, da funkt auch nichts. Oder die Berührung kann zutiefst innig und unter die Haut gehend sein und die berührt mich im tiefsten Innern. Also eine innige Körperverbindung. Und hat man eigentlich aus der neurobiologischen Forschung dazu Befunde, dass ein bestimmtes Subjekterleben, ein bestimmtes inneres Empfinden eigentlich die Grundlage ist, dass dann besonders viel Oxytocin ausgeschüttet wird? Also unterscheidet man eigentlich zwischen mechanischer Berührung und dieser funktionellen, bindungsbasierten Berührung?
Also erstmal möchte ich zum Subjektiven sagen, ne, dass sich eben halt auch Eltern, also bevor ich jetzt zu Berührungen komme, ne, also dass sich Eltern eben halt auch darin unterscheiden, wie viel Oxytocin sie freisetzen, wie aktiv dieses System bei ihnen ist. Und das hat auch mit ihrer individuellen Bindungsgeschichte zu tun. So, ne? Also Eltern zum Beispiel, es wurde an Müttern gezeigt, die aufgrund ihre eigenen frühen Bindungserfahrungen ein unsicheres Bindungsmodell entwickelt haben. Die reagieren zum Beispiel auf das Miteinander mit ihrem Kind tendenziell mit einer geringeren Oxytocin-Freisetzung. So, ne? Das heißt, sie sind dann auch weniger motiviert, sich eben halt einfühlend auf das Kind einzulassen als andere. Das ist erstmal schon ein subjektiver Befund, ne? Ein Unterschied zwischen verschiedenen Eltern. Dann beeinflussen auch, ja, also das war jetzt ein Trait, wie man in der Psychologie sagen würde, eine Eigenschaft sozusagen. Und dann beeinflusst aber auch der State, also der Zustand, der individuelle Zustand, den man in diesem Moment hat, der beeinflusst auch, wie viel Oxytocin freigesetzt wird. Es ist zum Beispiel so, dass wenn Eltern gestresst sind, ne? Wenn die richtig gestresst sind, dann können sie sich weniger feinfühlig auf ihr Kind einlassen, so, ne? Also da gibt es auch Studien, dass auch die Synchronität da nicht so gut ist und so. Das ist eben halt auch ein Unterschied, ne? Also wenn Eltern eben halt gestresst sind, können sie sich nicht so richtig auf das Kind einlassen. Das weiß man eben halt natürlich aus der Praxis. Das wirst du ja wissen, sozusagen, oder wirst du jeden Tag sehen, jedes, ne, in deiner Praxis, dass das so ist. Aber das lässt sich eben halt auch mit physiologischen Parametern untermauern, ne? Dass Stress eben halt das Gehirn in den Stressmodus bringt und die Eltern eben halt nicht mehr feinfühlig reagieren können. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Und dann, du hast Berührungen benannt. Tatsächlich, also das ist ein noch nicht hinreichend erforschtes Gebiet in Bezug auf diese Subjektivität. Was nämlich, es ist nämlich einerseits so, dass Berührungen tatsächlich auch eine mechanisch wirksame Komponente haben, ne? Also wenn wir uns berühren, dann, also wenn wir zum Beispiel über die Haut streicheln, über den Arm zum Beispiel streicheln, dann werden bestimmte Rezeptoren aktiviert, die sogenannten C-taktilen Rezeptoren, das sind Mechanorezeptoren. Und die leiten das Signal, ich bin gerade berührt worden, an das Gehirn weiter und im Gehirn wird Oxytocin ausgeschüttet. Das ist relativ mechanisch und das ist auch so, dass wenn wir durch Roboter berührt werden, dass wir auch dann uns besser fühlen, dass wir weniger gestresst sind und uns positiver fühlen, ne? Besser fühlen einfach. Und das ist dann ja einfach nur wirklich eine mechanische Berührung, ne? Und es wurde auch an autistischen Menschen gezeigt, da wurde das untersucht, dass die Roboterberührung auch Oxytocin freisetzt. So. Das wurde gezeigt. So, aber es sind natürlich trotzdem ein paar subjektive Dinge dabei. Zum einen ist die Geschwindigkeit wichtig, die Geschwindigkeit des Streichelns, ne? Und da ist es so, dass wenn wir uns einander jetzt streicheln, dann streicheln wir meistens ganz langsam, ne? Also wenn wir uns auf den anderen einlassen, wenn wir in der Stimmung sind, dann streicheln wir ganz langsam. Und das ist die Geschwindigkeit, mit der wir diese C-taktilen Rezeptoren am besten aktivieren können, ne? Das ist sozusagen ihr Fenster, auf das sie am besten reagieren, dieses langsame Streicheln. Und wenn das zum Beispiel ein Roboter macht, dann hat das entsprechend auch mehr Auswirkungen, als wenn der Roboter schnell streichelt. So, ne? Und wenn wir gestresst sind, streicheln wir auch schneller. So, ne? Also das ist, da gibt es ein optimales Fenster, und wenn wir uns auf einen anderen Menschen einlassen, dann streicheln wir eben halt langsam, genau so, damit der Mechanismus eben halt ausgelöst wird. Das ist das eine, ne? Also dadurch wird eben halt, werden Gefühle transportiert, ne? Dass wir automatisch eben halt in einer richtigen Geschwindigkeit streicheln. So, ne? Sicherlich spielt da auch irgendwie die Wärme der Haut eine Rolle, ne? Also die Wärme der Haut des anderen, des Streichelnden und so, ne? Aber das ist, soweit ich weiß, noch nicht jetzt untersucht worden, ne? Und sicherlich ist auch wichtig, ob man sich dabei in die Augen guckt, ne? Ob man eine Gemeinsamkeit dadurch aufbaut, ne? Also das kann ich mir vorstellen, dass dann eben halt die Oxytocin-Freisetzung und auch die Synchronität noch viel höher ist, wenn man sich in die Augen guckt beim Streicheln. Aber soweit ich weiß, ist das alles noch nicht untersucht worden. Ne?
Ja, das ist ja vielleicht genau der entspannende Punkt. Also zu Ende denkt und ein bisschen so ja, quasi die Konsequenz aus dem, was du sagst, könnte man ja sagen, okay, es gibt so quasi mechanisch-taktile Dimensionen der Freisetzung von Oxytocin oder zu bestimmter Botenstoffe. Dann würde ein besonders schlauer Roboter, eine KI-gefütterte Maschine, sage ich jetzt mal, die könnte irgendwann das so fein steuern, dass dann wir total happy werden. Das wäre ja das eine. Gleichzeitig sagst du aber, das Entscheidende ist ja die Abstimmung. Und die scheint ja auf allen möglichen Ebenen stattzufinden. Eben dazu gehört eben Einstimmung, da gehört Augenkontakt, Körperausdruck, dazu gehört die gesamte Temp das Temperament, der Gefühlstemperament. Das wiederum wäre die Frage, kann das eine Maschine überhaupt in dieser Form leisten? Diese Synchronisierung, die da eigentlich eine Rolle spielt, die für die Feinfühligkeit ja so bedeutungsvoll ist. Das ist jetzt ein spannender Punkt, ne? Weil ich habe gelesen, auch in anderen Forschungsberichten, ich weiß nicht mehr genau, was die Quelle war, dass hier eben das Oxytocin auch ausgelöst wird ohne Körperberührung, wenn nur eine Person einen erhöhten Oxytocin-Ausstoß hat. Also wenn die Mutter zum Beispiel entspannter wird und das Baby liegt daneben, nehmen wir mal im Inkubator zum Beispiel bei einem frühgeborenen Kind und die Mama kommt über die Atmung oder durch eine bestimmte Entspannungsübung in eine andere Verfassung, die entwickelt einen höheren Oxytocinausschuss, dann gibt es eine parallele und synchronisierte stärkere Oxytocinausschüttung beim Baby. Also da gibt es Synchronisierung. Und das wäre ja eine spannende Frage. Brauchen wir eigentlich diese direkte Stimulation oder gibt es da eine Wirkebene dazwischen, dass manchmal bei dem Kind sozusagen eine direkte Antwort quasi passiert von, oh, das fühlt sich besser an, das ist eine andere Atmosphärik, das ist eine bessere Einstimmung des anderen und das macht sozusagen eine Oxytocin verstärkende Wirkung. Und die Frage ist, wie weit geht das quasi mit der mechanischen Auslösung der Hormone? Das ist sozusagen meine Frage sozusagen daran. Ich kämpfe
Genau.
fürs Humane, wenn man so will, ja. Also
Genau, dass man sagt, dass Oxytocin auch ein sehr assoziativer Stoff ist, ein sehr assoziatives Peptid. Also natürliche Auslöser, sozusagen angeborene Auslöser für die Oxytocin-Freisetzung, sind eben halt Berührungen, ne, zum Beispiel, oder auch die Stimulation der Nippel, so, ne? Das sind eben halt angeborene Auslöser für die Oxytocin-Freisetzung. Und das kindliche Gehirn beginnt aber ganz schnell zu assoziieren, ne? Also, und dann wird wahrscheinlich eben halt auch, da gibt es eine Studie, die das nahelegt, der Geruch der Mutter mit eben halt diesem Stoff assoziiert, so, ne? Und eben halt auch das Gesicht. Ja, werden da Verbindungen geschaffen, sodass eben halt die Berührungen dann nicht mehr unbedingt nötig sind, um das in Gang zu setzen, so, ne? Das bedeutet auch, also, dass wenn man eben halt in einem synchronen Miteinander ist, wo sich die Eltern auf das Kind einstellen, wo es eben halt zu so einer vorhersehbaren Abfolge von Verhaltensweisen kommt, ne? Das Kind gurrt und die Eltern antworten darauf und, ne, also in so einem synchronen Miteinander, dass da dann eben halt auch Oxytocin freigesetzt wird. Auf der anderen Seite bedeutet das, dass wenn Eltern eben halt dieses synchrone Miteinander nicht so können, ne, weil sie es vielleicht nicht erlebt haben, weil sie vielleicht depressiv sind oder so, dann sind eben halt auch Berührungen oder Babymassagen oder so auch eine Möglichkeit, um dem Kind, um das Kind mit Oxytocin zu versorgen, ne, um im Miteinander eine Oxytocin-Freisetzung auszulösen, auch wenn dieses Miteinander auf Augenhöhe, also mit, ne, eben halt nicht so möglich ist. Und ich finde das hier auch total spannend. Wir haben ja unterschiedliche Kulturen, die unterschiedlich auch mit Kindern umgehen. Und es gibt eben halt ja Kulturen, in denen Kinder sehr viel Nähe erfahren, sehr viel körperliche Nähe, sehr viel Berührungen. Und bei denen wird das dann der Hauptauslöser für diese Oxytocin-Freisetzung sein. Und wir haben ja weniger Nähe. Bei uns läuft ganz viel über Blickkontakt, ne? Über eine Interaktion, über Sprechen und Blickkontakt. Und das dürfte bei uns sozusagen der wesentliche Auslöser für eine Oxytocin-Freisetzung sein, ne? Also beides geht, aber bei uns wird das ein höheres Gewicht haben, so, ne? Als Auslöser für eine Oxytocin-Freisetzung.
Ja, das ist spannend, nochmal diese kulturspezifische Perspektive, wie sozusagen Abstimmung und Nähe eigentlich in den verschiedenen Kulturen hergestellt wird, dass das nochmal ein ganz bedeutungsvoller Aspekt ist. Ich gehe nochmal auf einen anderen Schlenker so ein, der mir so gerade kommt. Es ist ja bei dieser Verbindung, bei dem Kontakt, der da jetzt ja gerade besprochen wird, der zwischen den Eltern und dem Kind in dieser frühen Zeit stattfindet, ist ja das eine, dass diese hormonelle Synchronisierung ein Gefühl von wechselseitiger Geborgenheit und Sicherheit kreiert. Aber der andere Teil ist ja die Lust. Das ist ja quasi der erogene sexuelle Aspekt, wenn man mal den Freud jetzt hervorrufen würde. Na, also im Prinzip dort auch sagt, okay, das ist ja wie eine zwei Seiten der gleichen Medaille, auch hier. Wie haben wir das zu verstehen? Also, dass quasi die zum Beispiel in diesem frühen Bonding die Saugaktivierung des Kindes an der mütterlichen Brust einerseits ja ein tiefes Gefühl von Ankommen, Zuhause sein, Geborgenheit erzeugt, aber auf der anderen Seite eben eine ganz starke, vielleicht Körperlust auch erzeugt. Sind da andere Stoffe aktiv? Später in der Erwachsenensexualität ist ja nicht viel anders. Da gibt es ja auch eine ganz starke Verbindung der Sexualität zum Oxytocin zum Beispiel. Magst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen? Ist eine Idee.
Also ich denke, so auf so einer ganz grundlegenden oder in so einer ganz grundlegenden Perspektive könnte man das, was du so beschrieben hast, diese verschiedenen Aspekte unter dem Begriff Fortpflanzung zusammenfassen, ne? Also wir pflanzen uns fort, dafür brauchen wir eben halt den sexuellen Kontakt. So, oder zumindest früher brauchten wir den dafür. Und dann wird das Kind geboren und muss eben halt versorgt werden. So. Und das Oxytocin ist an all diesen Schritten beteiligt. So, ne? Also das fördert sozusagen die Erregung. Ne? Die Erregung, man möchte eben halt einen sexuellen Kontakt, man möchte sich, um jetzt mal ganz mechanisch zu sprechen, sich fortpflanzen. Also früher gab es ja natürlich auch noch keine Verhütungsmittel, ne, in der Evolution sozusagen lange zurückgeblickt. Und ja, also man möchte sich fortpflanzen. Also die Erregung wird gefördert durch Oxytocin. Dann, wenn wir eben halt einen Orgasmus haben, wird auch Oxytocin freigesetzt. Das heißt, man bindet sich an den Partner, mit dem man einen Orgasmus hatte, sodass eben halt dadurch auch das gemeinsame Elternsein sozusagen gefördert wird. Ne? Man bildet auch weiterhin eine Einheit als Paar. Und dann, wenn das erfolgreich war und eben halt ein Kind geboren wird, dann wird eben halt Oxytocin ausgeschüttet, um sich auch an das Kind zu binden, um dem Kind eben halt gute Eltern zu sein. So, ne? Und das Kind gut aufzuziehen. Also, und somit begleitet Oxytocin diesen ganzen Prozess von der Paarung bis eben halt zum Aufziehen des Kindes.
Gut, ich würde da mal gerne widersprechen, weil diese Idee sozusagen, dass wir sexuellen Kontakt haben in der Idee der Fortpflanzung, wäre ja erschütternd, weil wir im Prinzip ganz sicher nicht nur miteinander ins Bett gehen, um sozusagen uns fortzupflanzen, sondern vielleicht ist es eine Funktion, die Fortpflanzung
Ja,
auch eben.
natürlich.
Aber vielleicht die Frage ist eben, ist nicht eigentlich genau das, was du beschrieben hast, nämlich diese wiederholende lustvolle Erfahrung, die auch mit diesen Hormonen und dem Oxytocin einhergeht, quasi eine Art Suchtstoff, sage ich jetzt mal, der uns quasi dann über Belohnungssysteme immer wieder dazu treibt, das zu wiederholen. Und eine Folge
Genau.
davon ist dann, dass man immer wieder sozusagen Lust aufeinander hat, dann die Reproduktion. Also die
Genau.
katholische Kirche, weiß ich, die dreht das um, die sagt gerne, okay, das eigentliche Ziel ist die Fortpflanzung und ein bisschen Lust kann, dummerweise würde die dann wahrscheinlich sagen, auch noch dabei rauskommen. Aber sozusagen, wie
Ich
siehst du
sehe das
das?
nicht, ich
Weil
sehe das
du hast
nicht
das
als.
Reproduktive und das Fortpflanzungsaspekt so stark
Ja.
im Vordergrund, als Biologen vielleicht auch gucken.
Ja, genau. Ich sehe das aber nicht als so kontrovers wie du. Also das, was ich eben mit der Fortpflanzung betont habe, sind die sozusagen evolutionär relevanten Pläne, ne, die sozusagen für uns Menschen eben halt wichtig sind. Also das evolutionäre Ziel ist, dass wir uns eben halt fortpflanzen, ne? Also dass wir überleben und uns fortpflanzen so, ne? Und es gibt eben halt auch unsere sozusagen ursprünglichsten Hirnbereiche, ne? Die fördern eben halt Überleben und Fortpflanzung so, ne? Und da ist jetzt egal, ob wir eine gute Zeit haben so, ne? Hauptsache, wir überleben und wir pflanzen uns fort. Aber dass diese Lust, die wir haben, ne? Wenn wir uns sozusagen, wenn wir uns verbinden, ne? Wenn wir miteinander schlafen, diese Lust. Da hast du natürlich total recht. Das ist ein Mechanismus, der eben halt sicherstellt, dass wir dazu auch Lust haben, dass wir Lust haben, uns fortzupflanzen oder es zumindest versuchen, ne? Also das war ja früher sicherlich auch nicht so, dass man einmal nur miteinander geschlafen hat und sofort kam gleich eine ganze Kinderschar so, ne? Sondern wir müssen motiviert sein, eben halt das zu tun. Wir müssen motiviert sein, miteinander zu schlafen, damit dann irgendwann Kinder rauskommen. Und das ist auch ein Mechanismus, denen würde ich sagen, die Evolution eingestellt hat, damit das klappt. Genauso motiviert uns sind wir auch motiviert, besonders süße und fettige Sachen zu essen, weil früher wir Nahrungsmittelknappheit hatten und das sinnvoll war, dass dann, wenn eben halt kalorienreiche Nahrung zur Verfügung stand, wir diese auch zu uns nehmen und unsere Speicher auffüllen. Ne? Also da ist auch sozusagen die Lust an süßem und fettigem Essen ist uns sozusagen dann fest eingespeichert. Und genauso ist uns die Lust eben halt eingespeichert an sexuellen Kontakten. So, ne, um sicherzustellen, dass wir uns dann irgendwann fortpflanzen. Also so würde ich das sehen und für mich
Ja,
ist das deshalb auch kein Widerspruch. Ne? Also
okay, also
ja.
ich höre diesen evolutionsbiologischen Aspekt da drin. Lass uns noch mal ein bisschen auf die Problematik, wenn man so will, die hormonelle Grundlage der Bindungsstörung so eingehen. Also dort, wo Mismatches passieren, wo Kinder mit ihren Eltern gleich nach der Geburt oder auch etwas später gar nicht zusammenkommen, eventuell auch schon vorgeburtlich in einem ausgeprägten Stress Zustand geraten, weil da Nähebildung eben nicht so funktioniert und diese Abgleichprozesse. Was passiert da eigentlich jetzt genau, wenn gleich am Anfang der Beziehung eben Trennung oder herausragende Stressdynamiken dominieren? Was macht das für Veränderungen auf der hormonellen Ebene?
Ich glaube, ich fange mal mit der Schwangerschaft an. Ich finde, daran kann man das immer ganz gut deutlich machen. Wenn ein Kind zum Beispiel in der Schwangerschaft ganz viel Stress erlebt, so, ne? Also, und damit, also das bedeutet, die Mutter erlebt Stress, ne? Also wenn eine werdende Mutter ganz viel Stress erlebt, damit meine ich jetzt nicht irgendwie so Alltagsstress, ne? Ich muss jetzt noch kochen und es klingelt und was weiß ich was, sondern ich meine jetzt wirklich erheblichen Stress. Vielleicht, weil sie schlimme Partnerkonflikte hat oder weil sie Erkrankungen von Angehörigen hat, Todesfälle, weil sie jemanden pflegt, ne? Oder Pandemie, Krieg, Flucht, was auch immer. Also wenn sie erheblichen Stress hat, dann schüttet sie Stresshormone aus und wenn dieser Stress chronisch ist, erreichen die Stresshormone auch das Kind. Und da wurde gezeigt, dass diese Stresshormone beim Kind über einen epigenetischen Mechanismus beeinflussen kann, wie viel Stresshormone das Kind nach der Geburt ausschüttet. Also wenn das Kind chronischen Stress in der Schwangerschaft erlebt hat, dann hat das Kind häufiger nach der Geburt ein schwierigeres Temperament und schüttet mehr Stresshormone aus. Und wenn dieses Kind nun auf die Welt kommt, dann muss das eigentlich also nicht unbedingt eine dauerhafte Auswirkung haben. Wenn das Kind eine sichere Bindung hat, dann kann das gut kompensieren, ne? Dann senkt das immer die Stresshormonfreisetzung und irgendwann ist wieder alles gut. Was aber oft passiert, ist, dass da Teufelskreise einsetzen. Ne? Also dass das Kind, das ist dann, das schreit dann viel, das ist unruhig, es lässt sich kaum beruhigen, weil es einfach ja so voller Stress ist. So. Und das löst dann Das kennst du wahrscheinlich aus deinem Alltag nur allzu gut. Das löst dann bei den Eltern eben halt auch etwas aus. Die Eltern fühlen sich überfordert, sie vertrauen nicht mehr auf ihre intuitiven Kompetenzen und ihnen gelingt es nicht, sich so richtig in das Kind einzufühlen. Sie kriegen machen keine Erfolgserlebnisse, ne? Lernen, also wenn sie das Kind beruhigen und lernen nicht so richtig aus den kindlichen Signalen deshalb. Und es entwickelt sich ein hakendes, knirschendes Miteinander, in dem eben halt kein Oxytocin ausgeschüttet wird. Oder nein, es wird immer Oxytocin ausgeschüttet, aber weniger, ne? Es wird weniger Oxytocin ausgeschüttet. Das fördert dann auch weniger eben halt das Miteinander der beiden, also der oder der. Also Eltern und des Kindes. Und die haben weniger ein harmonisches Miteinander und es wird auch wieder weniger Oxytocin ausgeschüttet. Und die Beziehung, wenn die Eltern keine Unterstützung erfahren oder wenn die Triade keine Unterstützung erfährt, hat dann eben halt hat oft dauerhafte Teufelskreise so, ne? Und das ist eben halt etwas, was passieren kann. Und das habe ich jetzt verdeutlicht an dem vorgeburtlichen Stress, aber das kann natürlich auch losgehen mit Geburtskomplikationen, wobei da eher dann das Oxytocin-System geprägt wird als das Stresssystem. Aber auch frühkindliche Trennungen, auch das kann eben halt so einen Teufelskreis einleiten.
Ja, lass uns vielleicht noch mal kurz einen Moment zurückgehen, weil was du jetzt gerade beschrieben hast, eben diese schwächenden Kreisläufe, da ist also eine Anspannung, ein anhaltendes Stresserleben kann ja auch eine dauerhafte Verunsicherung einer Mutter oder eines Vaters sein. Und das verhindert ja im Prinzip diese, man könnte sagen, Anlagen, dass die wirklich freigesetzt werden, die wir eigentlich auch haben, die angeboren sozusagen sind, dass wir elterlich sozusagen kompetent auf das Kind reagieren. Das verhindert im Prinzip ja, dass das Schreien und die Unruhe des Kindes dann auch gut abgeholt wird. Und dann haben wir diese anhaltenden, persistierenden Schreiprozesse. Also das heißt, Kind schreit und schreit und schreit und die Eltern kommen quasi, kriegen keinen Fuß mehr in die Tür. Und jetzt passiert ja etwas, dass der Stress des Kindes dann auch wiederum extremer Stimulus ist für so alte Kanäle. Also du hast es vorhin ja schon mal so erwähnt, diese eigenen Bindungsverletzungen der Eltern, die eigenen Prägungen, ihre generationsübergreifenden Prägungen, die sie mit ihren Eltern im Prinzip gemacht haben, also Oma-Opa-Ebene, die sozusagen werden jetzt in dem Schreibprozess, man könnte sagen, etwas schneller aktiviert oder schneller herausgefallen. Wie können wir uns das vorstellen, dass zum Beispiel so ein schreiendes Baby dann zum Beispiel im Prinzip schneller sozusagen den Stress bei bindungsgeschwächten Menschen auslöst? Also wie muss man sich diesen Kreislauf, das ist ja so eine Art Gabe von bestimmten alten Erfahrungen auf die nächste Generation. Wir müssen uns mal genau vorstellen, was für neurobiologische Mechanismen spielen da so mit? Das würde aus deiner Perspektive interessieren.
Genau, also wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, wir haben da jetzt so ein persistierend schreiendes Kind, ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite Eltern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Eltern haben sichere Bindungserfahrungen gemacht, ne? Hatten nicht besonders viel Stress in ihrer Kindheit, dann haben die ein gut funktionierendes Oxytocin-System und auch ein gut funktionierendes Stresssystem. Ein Stresssystem, was schnell hochfährt und schnell wieder runterfährt. Das macht sie leistungsbereit, wenn sie Energie brauchen, ne? Und fährt aber schnell wieder runter. Sie beruhigen sich auch wieder schnell. Diese Systeme funktionieren bei ihnen gut. Jetzt schreit das Kind die ganze Zeit, dann haben die Eltern eben halt wirklich Ressourcen, um mit diesem Kind umzugehen. So, ne? Also sie haben zum einen also ein recht schnell anspringendes Oxytocin-System. Das heißt, sie sind nicht, lassen sich weniger schnell in so einen Teufelskreis vereinnahmen oder davon vereinnahmen und ihr Stresssystem springt auch nicht so schnell an, dass es eben halt so ganz so, ne, also einfach nicht wieder runterfährt. Und sie können damit gut umgehen. Und wenn Eltern diese Erfahrung jetzt nicht gemacht haben, weil sie eben halt selbst bindungstraumatisiert sind, ne? Also ich habe eben gesagt, vorgeburtlicher Stress wirkt über einen epigenetischen Mechanismus auf die individuelle Stresshormonfreisetzung eines Menschen. Das kann auch passieren, wenn Menschen in der frühen Kindheit traumatisiert werden. Ne? Also auch dann wird die individuelle Stresshormonfreisetzung langfristig eingestellt. So, ne, über einen epigenetischen Mechanismus scheint es so zu sein, dass da eben halt eine Über- oder eine Unterfunktion des Stresssystems eben halt entsteht, ne, wenn Menschen bindungstraumatisiert sind. Und das Gleiche passiert auch mit dem Oxytocin-System. Auch das Oxytocin-System scheint über einen epigenetischen Mechanismus runtergefahren zu werden, wenn Eltern bindungstraumatisiert sind.
Kannst du
Und
es mal
diese,
ganz kurz erläutern? Ich glaube, nicht alle Zuhörerinnen
ja.
und Zuhörer würden verstehen, was epigenetische Markierung oder was
Genau.
genau ist. Mach es mal möglichst einfach, so dass.
Genau. Also wir haben ja bestimmte Gene in unserem Körper, ne? Also und die sind auch nicht bei jedem Menschen gleich. Der eine Mensch hat braune Haare, der andere blonde Haare. Das wird durch Genvarianten sozusagen gesteuert, durch unterschiedliche Allele. So, all das bleibt gleich, wenn wir von epigenetischen Veränderungen sprechen. Aber Erfahrungen, also zum Beispiel Stresserfahrungen, können beeinflussen, ob diese Gene angeschaltet werden und zu Proteinen übersetzt werden oder ausgelesen werden oder eben halt nicht. Also es gehen können über einen epigenetischen Mechanismus können Gene zum Beispiel abgestellt werden. Da wird so ein kleines Molekül an die DNA angebracht und die Gene können nicht mehr richtig abgelesen werden. Ne, das ist ein epigenetischer Mechanismus. Es gibt noch weitere. Und wenn das jetzt zum Beispiel das Gen für einen Stoff ist, der mit dem Stresssystem zu tun hat, dann können Erfahrungen darüber beeinflussen, wie aktiv das Stresssystem langfristig ist. Ne? Also ein Kind hat zum Beispiel
Vorgeburtlicher
vor.
Stress zum Beispiel, würde da ich frage,
Genau. Also
vorgeburtlicher
ein Kind hat
Stress.
vorgeburtlichen Stress. Das Kind hat in der fetalen Phase ganz viel Stresshormone in seinem Blut. So, und dadurch wird dieser epigenetische Schalter umgelegt. Ne? Kleines Molekül wird angebracht. Das Gen kann nicht mehr abgelesen werden. Und das Stresssystem wird langfristig programmiert. So, ne? Das ist das, was da passieren kann. Und dadurch wird eben halt die Stresshormonfreisetzung langfristig beeinflusst.
Dass es
Ja?
schneller sozusagen ansprechbar ist. Das heißt, das könnte also so ein Schalter, der da umgelegt worden ist, könnte beim Stresssystem dazu führen, dass kleine Dinge bei diesem Kind viel schneller zu extremen Stressauslösungen führt als bei einem anderen Kind.
Genau, also das ist die eine Richtung, ne, oder es führt dazu, dass es eben halt nicht abgestellt werden kann, ne, dass das Kind sozusagen länger gestresst ist. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, also dass Kinder oder auch Menschen, das wurde, ne, also Erwachsene, dass die eben halt gar nicht mehr so richtig mit Stresshormonen reagieren. Ne? Also es kann auch über einen epigenetischen Mechanismus die Stressreaktion verringert werden. So, ne? Also das ist auch ein komplizierter Bereich, können wir gleich noch drauf eingehen, falls wir noch Zeit haben, aber es geht eben halt in beide Richtungen. Und dadurch werden eben halt Menschen und auch Eltern eben halt beeinflusst in ihrer Art und Weise, wie sie auf Stress reagieren und auch wie sie auf Bindung reagieren. Denn auch die Oxytocin-Freisetzung oder die Oxytocin-Wirkung, sagen wir mal so, wird durch solche Mechanismen beeinflusst. Und wenn zum Beispiel Eltern eben halt, oder es wurde an Müttern in einer Studie gezeigt, wenn die eben halt viel emotionale Misshandlungen erlebt haben in ihrer Kindheit, dann haben sie häufig eine verringerte Oxytocin-Freisetzung. So, ne? Und das sind eben halt ja, Probleme, die Eltern mitbringen können, wenn sie bindungstraumatisiert sind. Und das fällt ihnen dann schwerer, eben halt mit den Kindern in einer angemessenen Weise umzugehen. Wenn das Kind nun ganz ausgeglichen ist, so, ne? Dann wird das alles nicht so viel machen. Ne? Dann wird der Alltag irgendwie funktionieren. Aber gerade dann, wenn ihr Stresssystem gefragt ist, so, ne? Weil das Kind eben halt schreit, weil es einfach ein Alltag ist mit ganz viel Stress, dann haben diese Eltern eben halt ein Problem, das so aufzufangen, wie es für das Kind gut wäre. Und da ist eben halt wichtig, dass zu sagen, also das ist alles, das muss, nur weil die Neurobiologie jetzt was findet, muss das nicht irreversibel sein. Ne? Also es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass diese Veränderungen auch wieder aufgehoben werden können. So, ne? Epigenetik, also es gibt keinen Grund zur Annahme, dass Epigenetik absolut dauerhaft sein muss. Aber ich glaube, es ist so, dass wir oft nicht das Richtige tun, um uns wirklich zu verändern. Ne? Also und auch da kann man wieder mit Teufelskreisen argumentieren. Menschen, die aufgrund ihrer Bindungstraumatisierung ein runtergefahrenes Oxytocin-System haben, die suchen sich ja oft nicht die Beziehungen oder Therapien, in denen sie reifen könnten, in denen sie ihr System wieder in Schwung bringen können, sondern sie sind entweder zurückhaltend oder sie suchen sich andere problematische, also Menschen mit Traumatisierungen, ne, sodass das dann oft eskaliert. Aber eigentlich sind die Systeme durchaus reversibel. Aber wenn wir eben halt Menschen haben, die noch nicht an sich gearbeitet haben und dann Kinder bekommen, ne, haben wir dann in dem Moment ja eben halt dieses Problem, dass die Eltern da wenig Ressourcen mitbringen. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man auch an seinem Stresssystem arbeiten kann mit verschiedenen Methoden, ne? Und eben halt relativ schnell sich mit Atemübungen, Yoga, Meditation und Sport und auch von all dem, was man weiß, dass es gut tut, eben halt in die Lage versetzen kann oder in die Fähigkeit reinbringen kann, besser zu reagieren. Ne? Also natürlich löst das nicht Traumatisierungen auf, aber das kann das Stresssystem ein Stück weit normalisieren.
Genau, und das bringt uns ja auch abschließend vielleicht ein bisschen zu dieser Frage. Wir hätten sicherlich noch viel, viel mehr zu diesem Thema zu diskutieren, aber ich merke gerade, unsere Zeit geht auch langsam schon zu Ende. Aber der Bogen vielleicht nochmal eben zur Therapie, wenn man aus dem neurobiologischen Befunden sich das anschaut, was wir eigentlich bräuchten, um diese Bindungsmuster auch zu verändern. Also Eltern zum Beispiel, die diese Prägungen jetzt so haben und ihre eigenen frühen Prägungen quasi einbringen in ihre Elternbeziehung, dann ist es ja oft ein sehr unbewusster Prozess der Weitergabe. Diese Dinge laufen automatisiert wie so eine Art Hintergrundprogramm. Gibt es dort jetzt aus der Forschung eigentlich Empfehlungen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich das, worüber die Neuverschaltung und auch die Entsicherung von diesen Systemen auch passieren könnte? Also worüber es leichter wäre, dass eben diese Markierung und damit diese hohen Auslösungen von Stress oder die Unfähigkeit, starke Gefühle runterzuregulieren, dass die da leichter gelernt werden könnten. Was ist da die Empfehlung sozusagen aus meiner Perspektive?
Ich glaube, wenn ich das jetzt in einem Satz sagen
Ja,
könnte, dann
also.
wäre ich reich und berühmt. Nein, da kann ich, also da kann ich mit Impulsen sozusagen aus den Neurowissenschaften antworten. Das ist natürlich nicht so einfach und das ist auch ein umfassendes Gebiet, was du gerade abgefragt hast.
Gib uns einen, vielleicht eine, vielleicht
Ja, also
ja gar
es.
nicht so tief jetzt eintauchen, aber vielleicht so einen wichtigen Gedanken, der dir auf der Zunge liegt.
Genau, also das, was glaube ich, da sehr wichtig ist dass wenn wir uns verändern wollen, ne, als Eltern zum Beispiel oder grundsätzlich als Menschen, die eben halt ja sich verändern möchten, weil sie eben halt psychische Probleme haben zum Beispiel, ist, dass wir im Gehirn erstmal ein Milieu der Veränderbarkeit brauchen. So, ne? Und Cortisol ist ein Stoff, der uns grundsätzlich daran hindert, uns zu verändern. Cortisol, also Stresshormone, bringen uns grundsätzlich in gewohnheitsmäßiges Verhalten. Und also es wird zum Beispiel auch in der Therapie, wenn Menschen eine Therapie machen gegen ihre Depressionen und viel Cortisol freisetzen, dann ist die Therapie oft nicht besonders erfolgreich. So, ne? Das heißt, wir müssen erstmal das Cortisolsystem zur Ruhe bringen. Ne? Wir müssen erstmal unser Stresssystem ein bisschen normalisieren, bevor wir überhaupt veränderungsbereit sind. Das geht eben halt, das habe ich eben schon angedeutet, durch so Dinge wie Atemübungen, Yoga und so, ne? Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns auch gut tun. So. Und der Stoff Oxytocin wiederum, der begünstigt Veränderung, der fördert Neuroplastizität, der begünstigt vor allem auch Veränderung im Miteinander mit anderen Menschen. Also der Stoff Oxytocin, der fördert zum Beispiel die Synchronität mit anderen Menschen. Und wenn man in einer Patient-Therapeuten-Beziehung in einem synchronen Miteinander seine Probleme bearbeitet, dann scheint diese Synchronität eben halt auch den therapeutischen Erfolg zu begünstigen. Das heißt, man hat ein Milieu von Oxytocinfreisetzung, Synchronität und kann eben halt in der Beziehung ja, seine Probleme bearbeiten. Ne? Und das sind sozusagen Voraussetzungen für eine Erholung in einer Therapie. Und jetzt nochmal auf das Kind, wenn wir auf das Kind nochmal schauen, also auf Kinder, die sich vielleicht die ersten 1, 2 Jahre sehr, sehr schwierig waren, wenn es dann darum geht, dass diese Kinder nochmal eben halt einen Neustart machen oder die Eltern sozusagen das Gefühl haben, so, ne, jetzt muss ich nochmal alles dran geben, jetzt nochmal, die ersten 1, 2 Jahre waren einfach stressig, aber jetzt machen wir nochmal versuchen wir nochmal, das alles in die richtige Richtung zu bringen. Da ist es eben halt auch ganz wichtig, die Kinder oder das kindliche Verhalten so zu akzeptieren, also dass man sagt, die Kinder haben immer gute Gründe für ihr Verhalten, ne? Also alles Verhalten der Kinder ist eben halt eine Reaktion auf die Vorerfahrungen. Und wenn ein Kind wütend ist und also sehr viel Wut hat, sehr viel Angst hat und einfach auch sehr gestresst ist, dann ist das eben halt eine Reaktion auf Vorerfahrungen oder auch einfach zum Beispiel auf vorgeburtlichen Stress. Und wenn man dann mit einer Haltung herangeht, das Kind will mir nichts Böses, das Kind ist nicht böse, das hat nichts gegen mich, ich nehme das nicht persönlich, das Kind ist einfach vorgeburtlich gestresst worden und hat jetzt dieses Verhalten. Und man nimmt diese Wut des Kindes an, wie man auch die Wut bei einem Baby annehmen würde, was ja seine Gefühle noch nicht regulieren kann. Und dann eben halt dem 2-, 3- oder auch 5-jährigen Kind unterstellt, okay, es hat einfach starke Gefühle und es hat nie so richtig gelernt, seine Gefühle zu regulieren. Deshalb muss es das jetzt lernen und es ist eben halt kein böses Kind. Dann kann das eben halt schon eine Haltung sein, mit der man sehr viel erreichen kann, auch an sich, ne? Also man kann dann sozusagen sich selbst besser auf das Kind einlassen, wenn man diese Haltung verinnerlicht.
Okay, also ich glaube, wir könnten hier, was die klinischen Verbindungen zu diesem Thema angeht, auch die therapeutischen Notwendigkeiten, die daraus resultieren, noch sehr viel mehr sprechen. Ich lasse es jetzt mal bei diesen ersten Überlegungen so von deiner Seite. In unserer Arbeit ist es ja gerade auch in der bindungsbasierten Körper- und auch Psychotherapie genau diese Dinge ja sehr bedeutungsvoll, dass wir über bestimmte Körperangebote, körperliche Zugänge, im Prinzip ja wahrscheinlich genau diese Kreisläufe und auch diese Oxytocin-Auslösung sehr, sehr begünstigen, in der dann diese neuronalen Umorganisationen eben auch in einem sehr sicheren und synchronisierten Milieu passieren. Also insofern sprichst du mir wirklich aus der Seele. Ich glaube, es ist wie die Grundlagenforschung, die im Prinzip auch eine Art Backup ist für das, was wir schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten ja auch mit den Eltern und Kindern so machen. Und von daher auch deswegen war dieses Gespräch, was wir jetzt für heute geführt haben, außerordentlich, ja, bedeutungsvoll. Weil ich finde, es hat eine sehr hohe gesellschaftliche Implikation, worüber wir heute geredet haben. Es erklärt vieles, warum Dinge so laufen, die eben auch nicht gut sind zwischen Eltern und Kindern, aber es erklärt uns auch, warum, was wir eigentlich bräuchten, damit Bindungen auch gesellschaftlich gefördert in eine andere Umlaufbahn, wie du sagst, in diese Engelskreislauf-Dimension gebracht werden. Ja, und von daher danke erstmal für das, was du uns hier alles heute erzählt, erklärt und mitgeteilt hast. Das war sehr, sehr spannend. Erstmal danke dir, Nicole.
Danke dir für die Rückmeldung. Motiviert mich weiterzumachen.
Ja, unbedingt, unbedingt. Ich finde es so eine wichtige Arbeit, die du machst und auch deine publizistische Arbeit in diesem Feld. Das ist, glaube ich, ganz großartig und ich bin dann Fan, dass du, was du da auf die Beine stellst gerade. Ja. Ich
Dankeschön.
würde vielleicht zum Abschluss einfach nochmal auf deine Projekte hinweisen. Du hast jetzt ein neues Buch geschrieben, das demnächst diese Woche rauskommt. Das heißt, unser soziales Gehirn. Es geht um das Thema Synchronität und gerade um diese Abstimmung und Koordination in dieser frühen Eltern-Kind-Beziehung. Da werden viele von den Themen, die wir heute besprochen haben, sicherlich auch wieder aufgegriffen. Das ist im Klett-Cotta-Verlag erschienen, ist jetzt in diesen Tagen, kommt es wahrscheinlich bald raus.
Genau, am 7.9. kommt es raus.
Neun,
Und
okay.
genau, und es geht darin um all die Dinge, die im Miteinander passieren, also Synchronität, Berührungen, aber auch Empathie, Regulation, alles Mögliche. Und dann geht es um all die Lebensbereiche, in denen uns heute Miteinander fehlt, vom Kreißsaal, über die Familie, Kita. Es geht aber auch um Partnerschaft, da hatten wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. Es geht auch um Medizin, es geht um Pflege, um Roboterberührungen, alles Mögliche. Also ja,
Okay,
da.
spannend. Wir können uns darauf freuen, dass das demnächst kommt. Und wir haben miteinander, aber gleichzeitig zu diesem Themenfeld auch eine Weiterbildung zusammen auf die Beine gestellt. Ist zum gleichen Thema, das soziale Gehirn. Und wir werden da über die Neurobiologie der Synchronität und der frühen Eltern-Kind-Beziehung auch sprechen mit dir. Das ist eine dreistündige Veranstaltung am 23.09.24 von 18 bis 21 Uhr. Wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne bei uns auf der Homepage www.zbremen.de erkundigen und auch anmelden. Da besteht die Möglichkeit teilzunehmen und nochmal vieles von dem, was wir heute hier angerissen haben, dann in aller Ausführlichkeit mit dir besprechen, diskutieren und erörtern.
Genau, wenn sich jemand noch für andere Themen interessiert, zum Beispiel für Trauma, Psychotherapie, ne, also auch im Erwachsenenalter, also bei unserer gemeinsamen Fortbildung geht es ja sehr um die Kindheit, ne, um die frühe Kindheit, aber wer sich noch interessiert für andere Themen, also eben halt auch Themen im Erwachsenenalter, also ich habe jetzt gerade meine Webseite neu aufgebaut und habe da auch verschiedene Fortbildungen angeboten und auch im Rahmen, also Fortbildungen, die man selbst buchen kann, sozusagen als Einzelperson. Also da
Super.
und auch mit
Magst du
der
uns die
Akademie
Adresse
Freudenstein.
deiner Homepage-Adresse nochmal? Das ist www.
Das ist einfach nicolestrüber.de, ohne, also so
Alles so.
zusammengeschrieben, nicolestrüber.de.
Alles klar. Das werden wir in der Anmoderation nochmal aufnehmen. Gut, super, Nicole. Vielen Dank, dass wir heute alles miteinander haben teilen dürfen. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit und wir sehen uns bald auf der Weiterbildung und allen anderen an den Geräten. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Geht in den nächsten Wochen wieder munter weiter mit anderen spannenden Themen. Schaut einfach bei uns auf die Homepage oder schreibt euch in den Newsletter ein, dann bekommt ihr sofort die Nachrichten, wenn es weitergeht. Also, soweit mal und danke.